Ein schnelles Wrap-up von der Folge, vor der Folge. Wir sind gerade durch mit der Aufzeichnung und es ist auch eine fixe Folge geworden, die aber trotzdem mal wieder eine schöne war, muss ich sagen, Martin.
Du hast es gerade am Ende gesagt, mit extrem viel guter Laune. Also selten, ja. Dass wir gut, also wir streiten uns jetzt nicht, wenn wir Podcasts aufnehmen, aber heute war mal wirklich Good Vibes Only. Natürlich irgendwie verbunden mit dem Pokalerfolg, ich habe ein bisschen erzählt, von Berlin. Bengt war auch in Berlin, hat auch erzählt, aber das hatte nichts mit dem DFB-Pokalfinale zu tun. Hinten raus auch noch ein bisschen Länderspiel-Experience in München. Der deutsche Volleyball macht wieder extrem viel Spaß und die Relegation hat auch Spaß gemacht, obwohl Heidenheim gegen Elversberg gespielt hat.
Ja, das stimmt. Das ist witzig. Wir leben gerade echt im Zeitversatz, ne? Du warst Samstag in Berlin und hast da Finale gemacht. Ich war Sonntag in Berlin und hab da Finale gemacht. Du warst jetzt in München und hattest eine Länderspielreise. Ich bin nächste Woche in München
ja, stimmt,
und hab eine Länderspielreise. Also naja, erstmal aber diese Woche abgehandelt. Viel Spaß damit. Punkt.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot!
Ich glaube, fertig. Mittwoch 18:10, herzlich willkommen zurück zur ersten und wahrscheinlich einzigen Pokalsieger-Edition von eurem frisch geschwimmelten Kölsch. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe es wirklich dreimal geschafft, mich bei dieser Anmod zu verheddern. Das können wir jetzt auch mal so offen sein. Hallo, Bengt.
Ja, ist auch vollkommen okay, weil also du bist so gerne Pokalsieger, dass du das einfach dreimal erwähnen willst und mir dreimal unter die Nase reiben willst. Witzigerweise tust du das gerade heute, weil vor genau 33 Jahren ist Hannover Pokalsieger geworden.
Oh, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber dann also herzlichen Glückwunsch nachträglich in dem Sinne. Und ja, ich kann
den Tag genau gestern. Aber ja.
Ich kann mich natürlich dran gewöhnen. Deswegen, also von mir wirst du das sehr, sehr wahrscheinlich auch noch häufiger als jetzt diese dreimal hören.
Ja, du ist fair, aber ich sag ehrlich, wenn die Eintracht einen Pokal holt, dann ist es trotzdem eine Pokalsieger-Episode. Und das wird irgendwann passieren, weil also ich identifiziere mich schon sehr stark mit der Eintracht.
Ja, aber dann hier dieses, also was haben wir jetzt geholt, dieses Bezirkspokal-Ding, das zählt nicht. Wenn, dann reden wir schon vom DVV-Pokal.
Ja, okay. Ja, also da reden wir schon über DVV-Pokal irgendwo in Deutschland, aber dann schon auf der höchsten Ebene.
Ja, und also ich würde dir natürlich auch freistellen, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal in den Genuss, oder besser gesagt, du in den Genuss kommst, dass also Hannover 96 einen Pokal gewinnen sollte, dann dürftest du diese Episode auch claimen. Aber bis dahin, also wir reden jetzt nicht so von Kreispokal, irgendwie die dritte holt einen, sondern wenn, muss schon ein richtiger Pokal sein.
Ja, das stimmt. Also da bin ich auch der Meinung, es muss ein sehr hoher Pokal sein, aber ne, in dem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Martin. Und vor allem, du warst ja bei Geschichte nahezu live dabei. Bist mit Janni im Zug hingefahren, bist mit Janni im Zug weggefahren und genau, warst ja quasi live vor Ort, auch wenn du es nicht im Stadion geguckt hast, aber in Berlin. Wo in Berlin hat es dich hinverschlagen?
Genau, du hast dich ja quasi einmal richtigerweise noch korrigiert. Ich bin Freitag schon zu Yannick nach Hildesheim hochgefahren, um mir Samstag nicht den ganzen Weg geben zu müssen. Und dann Samstagmorgen aus Hildesheim, das sind dann nochmal so 2 Stunden nach Berlin, mich da mit meinen Jungs getroffen, die aus Jena hochgefahren sind. Deswegen, das ist dann quasi, ich hatte auch überlegt, vielleicht direkt nach Jena zu gehen, aber Stuttgart, Jena wirklich, also der Osten wirklich, ihr seid wahrscheinlich ein tolles Völkchen, die Bahnverbindungen in den Osten sind respektlos, also quasi nicht existent, dieses Fleckchen in Deutschland ist einfach wahrscheinlich von den Schienen noch nicht erfasst. Deswegen
habe ich einfach nicht erschlossen, das ist so, ja.
Aber es ist komisch, warum ist das so? Weil, also wir reden jetzt ja von, gut, also du kommst noch nach Leipzig, das ist noch so ein bisschen diese Großstadt, wenn wir jetzt mal Berlin rauslassen. Aber alles drumherum und Jena, mein Gott, 100.000 Einwohner oder so, wie kann es sein, dass da kein ICE hinfährt?
Ja, keine Ahnung. Und also das ist tatsächlich witzig, weil ich das Thema am Wochenende mit meinem Onkel hatte. Infrastruktur im Osten. Sehr random, dass es dann gerade jetzt im Podcast aufploppt. Ja. Aber mein Dad hat halt 60. und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und da ging es dann auch drum, dass er dann sagte, ja, im Osten ist wenigstens die Infrastruktur besser. Und da musste ich ein bisschen lachen und musste einmal fragen, woher denn da seine Idee käme. Und er hatte es nur vom Hörensagen. Und ich hatte das letzte Jahr nur gemerkt, als ich in Kühlungsborn unterwegs war und mal 2 Dörfer weiter wollte und selbst nicht motorisiert war. Ja, gute Nacht, da bist du halt auch mal 4 Stunden unterwegs.
Nee, also der Osten ist scheinbar besser verkehrsbedingt erreichbar, ist auf jeden Fall eine ganz große Lüge. Weil ja. Also, ja, ja. Da fährt einfach auch nichts. Also man hätte dann irgendwie von Leipzig noch mit zwei REs irgendwie hingucken müssen. Und dann habe ich gesagt, gut, kann ich auch direkt von Stuttgart nach Berlin fahren. Das nimmt sich dann zeitlich auch nicht mehr so viel. Deswegen habe ich mich für die Hildesheim-Variante entschieden, bin dann Samstagmorgen 1,5 Stunden aus Hildesheim Richtung Berlin gefahren, haben uns da dann getroffen. Und dann war Anlaufstelle Nummer 1, glaube ich. Wir sind dann relativ flott zum Breitscheidplatz. Also waren 11 Uhr auch früh in der Stadt. Und dann war der VfB-Fansammelpunkt so ein bisschen. Also die Arminia hat den Alexanderplatz bekommen für die 2 Millionen Bielefelder, die da anscheinend immer in Berlin waren. Hast du diesen Artikel gelesen vom Tagesspiegel, der so ein bisschen rumgegangen ist? Ja, es kommen 20.000 Stuttgarter und 100.000 Arminen werden Berlin fluten.
Ja, also ich hatte es nur mitbekommen, dass halt 100.000 Arminen da waren und das ist halt einfach crazy. So, man muss das in die Relation setzen, dass in dieser Stadt 300.000 Menschen wohnen und 100.000 von denen sind nach Berlin gefahren. Und da muss ich sagen, da hätte es mich Loki interessiert, wie es den Tag in Bielefeld ausgesehen
hat. Aber es ist ein Cap, so. Diese 100.000 sind ein Cap und nicht natürlich, ist ich sehe das so? Jetzt aus VfB-Brille. Also, oder ich habe noch keine offiziellen Statistiken gesehen. Und ey, ich will Bielefeld, ich werde nachher auch extrem viel Positives über die sagen. Die haben da auch einen Fez gefeiert, aber es waren mehr Stuttgarter da. Natürlich waren mehr Stuttgarter da, weil die Stadt auch einfach größer ist. Deswegen ist der Vergleich eigentlich schon unfair. Aber dieser Artikel, der meinte, ja, da kommen 20.000 Stuttgarter und 100.000 Bielefelder, ist einfach falsch gewesen.
Ah, okay, die Lügenpresse also wieder. Die Lügenpresse hat uns da an der Nase rumgeführt. Aber ist okay, wir sind ja auch Teil der Lügenpresse, deswegen dürfen wir da nicht so doll drauf rumhacken, wo wir gerade schon bei den Ostdeutschen waren. Nein, das sind natürlich nicht alle so. Aber natürlich trotzdem schade, weil das ist tatsächlich sehr breit getreten worden. Und was man so mitbekommen hat, war auch eigentlich nur, boah, krass, wie viele Bielefelder sind da, krass, wie viele Bielefelder haben sich auf den Weg gemacht. Von den Stuttgartern hat man da wenig gehört, aber du kannst das aus erster Hand jetzt widerlegen.
Na, also nochmal, widerlegen ist immer schwierig, weil natürlich bin ich in dem Sinne in den Stadtteilen, wo sehr viele Stuttgarter sind und die Bielefelder werden ja in ihren eigenen Stadtteilen gewesen sein. Und ich will Bielefeld auch nicht absprechen, dass da extrem viele da waren.
Du und bist natürlich jetzt also Lügenpresse.
Ja, nein, die Lügenpresse ist es ja wahrscheinlich auch nicht, weil es ist, also aus medialer Sicht auch logisch, dass du dich natürlich eher auf diese Bielefeld-Storyline draufstürzt. Ja, und das habe ich auch schon letzte Woche gesagt, kann ich auch verstehen, musst du machen. Aber halt zu sagen, es seien mehr Bielefelder da gewesen, stimmt einfach nicht, zumindest wie ich es so mitbekommen habe. Also am Ende merkt man ja so, am Hauptbahnhof trifft man sich ja so ein bisschen, an den großen Hotspots der Stadt trifft man sich so ein bisschen und die waren für mich schon sehr, sehr VfB-lastig geprägt, was nicht schlimm ist. Deswegen, ich möchte Bielefeld nicht irgendwie absprechen, so, ihr seid da mit so wenig Menschen hingekommen, weil die Stadt auch einfach dreimal so klein ist wie Stuttgart, deswegen hinkt der Vergleich. Aber das ist mir so ein bisschen, oder das war bei uns, hat sich das dann schnell zum Running Gag entwickelt, wo wir dann halt immer, wenn wir mal einen Bielefelder gesehen haben, was wie gesagt nicht so häufig vorgekommen ist, das muss hier einer von diesen viel zitierten Bielefeldern sein.
Oh, jetzt müssen wir nur noch 299.999 finden. Oh, und jetzt nur noch 99.998. Ja, aber es hat zumindest mal den Eindruck gemacht, als wäre die Stadt sehr, sehr lebhaft gewesen an diesem Samstag und als hätten viele Leute eine sehr gute Zeit in Berlin gehabt. Und das ist ja auch schon mal ganz cool, weil also Bielefeld und Stuttgart, so sind wir ehrlich, die haben sich das letzte Mal wahrscheinlich vor 5 Jahren gesehen, als Stuttgart noch seinen Zweitligastint hatte und Bielefeld zufällig nicht in dem Jahr Bundesliga gespielt hat, ist jetzt gerade nur geraten. Ich weiß nicht,
ob es sogar 100% richtig. Es war das letzte, also ich kann mich deswegen erinnern, weil ich im Stadion war, es war das letzte Spiel vor Corona. Und danach war erstmal Schicht im Schacht.
Ah, wild. Ja, okay, dann ist es tatsächlich ziemlich genau 5 Jahre her. Ja. Aber seitdem Stuttgart auf jeden Fall eine gute Entwicklung genommen. Es ist ja einfach schön, dass sich da dann zwei Teams gegenüberstehen, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben, aber alles, was man mitbekommt, friedlich ist. So, da trifft sich keiner zum Kloppen, da gibt es keine Hasstiraden gegen den anderen Verein. Natürlich sind auch die Rollen im Vorfeld schon klar verteilt gewesen, braucht man sich darüber unterhalten, dass Stuttgart da als Favorit reingeht. Aber trotzdem sind die Bielefelder dann dahingehend einfach glücklich, dass sie das miterleben konnten, sodass sie halt eine Pokalfinalreise gehabt haben. Und ich habe wahnsinnig viele Bilder gesehen von Bielefeldern, die zusammen mit Stuttgart dann ein Selfie gemacht haben und irgendwo hochgeladen haben. Das ist schon ganz cool. So geht Fußball auch.
Ja, also genau, warum auch so? Genau so muss Fußball ja gehen. Das ist eben dieses...
Ja, ich sage, so geht Fußball auch, weil Fußball nicht immer so ist.
vor allem jetzt die letzten Pokalfinals war, dann entweder nur einseitig so geprägt oder eben auch gar nicht, weil das will ich dir schon lassen. So, das waren natürlich jetzt zwei Vereine, die da mit einer extremen Wucht hinkommen und natürlich sind da die ganzen Bielefelder, für die das alles ein Once-in-a-Lifetime-Moment ist. Für den Großteil der jüngeren Stuttgart-Fans wie mich ist das auch ein absoluter Once-in-a-Lifetime-Moment, weil, ja, du hast mal die zweite Liga gewonnen und du hast mal irgendwie die Relegation auf Biegen und Brechen gegen HSV gewonnen. Aber ansonsten hast du, wie gesagt, nie so viel zu feiern gehabt. Jetzt mal Vizemeisterschaft aus dem letzten Jahr ausgenommen. Das ist für mich alles so eine große Bubble aktuell. So dieser Pokalerfolg, das ist so die jüngere Vergangenheit und deswegen sehe ich das so in einem. Aber deswegen ist es ja auch schon so gewesen, dass viele Stuttgarter dahin gefahren sind und es war so klar, okay, das ist was extrem Besonderes. Und deswegen für mich war es auf jeden Fall was extrem Besonderes. Das hat sich dann auch schon Samstagvormittag oder Mittag dann relativ schnell, na, nicht entladen, aber so dieses erste Mal da am Breitscheidplatz gewesen und du siehst diese Menschenmassen an VfB-Fans, die da alle eine gute Zeit haben, man das Wetter hat mitgespielt, nachdem man da ja auch so ein bisschen aufs Wochenende geguckt hat und so, okay, also Samstag oder Sonntag wird es regnen. Wir hoffen mal alle, dass es der Sonntag ist und es ist am Ende der Sonntag geworden. Und deswegen hat, also dieser Breitscheidplatz-Moment, der war schon echt cool. Und dann haben wir uns aber auch relativ früh dazu entschieden, nicht mit dem Fanmarsch in Richtung Stadion zu gehen, was auch wahrscheinlich extrem episch gewesen wäre, wir aber ja, wie gesagt, keine Karten hatten, sondern uns relativ früh dann so 14, 14.30, 15 Uhr schon auf in Richtung Biergarten gemacht haben, weil wir schon ich habe von einem Kollegen gehört, ey, ihr seid da nicht die Einzigen, die da hinwollen und wenn man da noch irgendwie gut reinkommen möchte. Ja, die, genau, 100.000 Bielefelder, auch im selben Biergarten natürlich gewesen.
Ja, die wollten alle dahin.
Deswegen sind wir dann relativ früh da in Richtung des Biergartens gesteppt und der war auch komplett andere Seite. Also Olympiastadion ist ja hier so Richtung Spandau raus und wir sind dann Richtung Görlitzer Park, also zurück in den Osten von Berlin. Wenn wir wieder beim Osten sind, der war sehr, sehr gut verkehrsbedingt zu erreichen. Ja. Und waren dann 15 Uhr schon da, haben uns dann so ein bisschen...
dieser Osten, muss man einfach sagen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Einer noch hier was Schlechtes über den Osten sagt. Deswegen waren wir 15 Uhr schon da und das war dann im Nachhinein auch echt die richtige Entscheidung, weil wir hatten auch, ich hatte ein, zwei Kollegen, die sind ebenfalls ohne Ticket Fanmarsch Richtung Olympiastadion mit, was auch, wie gesagt, also geisteskranke Bilder gewesen und die hatten da eine gute Zeit, aber die hatten dann halt während dem Spiel nicht so eine gute Zeit, weil die Biergärten einfach, also komplett überfüllt waren. Da hast du, du bist noch reingekommen, aber du hast halt nichts gesehen.
Ja, also die Biergärten waren alle überfüllt, aber also ihr habt trotzdem, dadurch, dass ihr rechtzeitig da wart, dann einen guten Platz auch bekommen und der war dann auch in Stuttgarter Hand am Ende.
Also der war sowieso rein theoretisch schon vorher angegeben, dass das ein Stuttgarter Biergarten war. Also der VfB, das war jetzt nicht offiziell, aber der VfB hat so auf den Social-Media-Kanälen also Plätze einfach publik gemacht, wo man sich dann sammelt und der war auch schon, ich glaube am Ende waren da so 4.000, 5.000 und dann waren da so zwei, drei große Leinwände, paar TV-Screens und da hast du schon was gesehen. Das ist jetzt nicht so, also man musste sich schon auch so ein bisschen hier mit Ellenbogen, diese Malle-Taktik, 15 Uhr bist du da und dann reservierst du den Platz, das funktioniert bei so einem Public Viewing nicht so gut, aber wir haben am Ende gut gesehen und dumm gesagt, da ist ja dann, also ob du da den perfekten Blick auf die Leinwand hast oder vielleicht dann mal irgendwie ein Zipfelchen nicht siehst, ist dann auch nicht so schlimm.
Ja, also darum geht es dann ja am Ende auch nicht so, weil wenn du das Spiel perfekt sehen willst, dann gehst du ja auch nicht dahin. So, dann bleibst du zu Hause, dann guckst du irgendwie bei Kumpels, dann machst du im Zweifel dann noch eine 5er, 6er, 7er Runde, wenn du das nicht alleine gucken willst, aber da geht es ja wirklich einfach um diese Atmosphäre. Und das klingt ja erstmal danach, als wärst du möglichst nah an dein Stadionerlebnis reingekommen, oder?
Ich bin extrem nah an mein Stadionerlebnis rangekommen. Also und habe dann auch im Nachhinein mit Janni natürlich kurz drüber gesprochen, die auch eine unfassbare Zeit da im Stadion hatte. Und natürlich wäre ich gerne im Stadion gewesen, aber ich möchte das nicht missen. Und deswegen, für mich war das wirklich eine 10 von 10 Experience. Und gerade dieses, wenn wir jetzt mal so ein bisschen aufs Spielerische kommen. Also ich bekomme Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Dieses 1-0, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern, weil da fliegt so viel von einem ab und vor allem natürlich, wir reden gleich über den Spielverlauf, VfB kann zu dem Zeitpunkt auch oder muss wahrscheinlich schon 1-0 hinten liegen, Bielefeld macht das Ding nicht und dann zwei Minuten später macht Woltemade diesen Ball rein und es fliegt, du liegst wieder irgendwelchen wildfremden Menschen in den Arm und da war so das erste Mal, da ist es so das erste Mal von einem abgefallen und beim 2-0, 3-0, diese gesamte erste Halbzeit war ein einziger Fiebertraum. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe am Anfang mit meinen Jungs angefangen zu gucken. Die habe ich dann nach dem 1-0 nicht mehr wiedergefunden. Und dann haben wir uns irgendwann in der Halbzeitpause wieder quasi getroffen und uns so angeguckt und so gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Und deswegen ist, also ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Klar, das Stadion wäre extrem cool gewesen, aber der Biergarten in dem Sinne hat alles getan, um uns da einen überragenden Pokalabend zu machen.
Aber das ist jetzt tatsächlich ganz geil, weil ich kann ja auch einfach ganz offen sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. So, mein Dad hat halt 60. und dafür haben mich Stuttgart und Bielefeld dann doch zu wenig gejuckt, als dass ich mich dann abends zur Primetime dann einmal rausgenommen hätte und irgendwas was anderes geguckt hätte. Aber deswegen kann ich dann jetzt wirklich einfach dumme Fragen stellen, die sich vielleicht der ein oder andere Hörer, der das Spiel nicht geguckt hat und den Spielverlauf auch nicht gesehen hat, sich dann auch fragt. Also erstmal gab es ja bei Bielefeld, das war diese eine Szene, die danach natürlich groß rumgegangen ist. Yo, was, wenn Saren Renbahse den reinmacht?
Das größte also, What-If der Bielefelder Vereinsgeschichte.
Wahrscheinlich schon, weil Noah Joel Saren Renbahse, so scheinbar in der 10. Minute, wusste ich noch nicht, aber scheinbar in der 10. Minute dann den Ball so auf Höhe 11-Meter-Punkt direkt vor die Pläte bekommt und den dann an die Latte setzt. Und eigentlich war es ein freies Tor, oder?
Es war ein freies Tor. Also was heißt freies Tor? Nübel ist da schon auch irgendwo rumgesprungen, aber das ist Kategorie 100%ige Torschuss.
Ja, okay. Und wie hat sich das Spiel dann entwickelt? Also warum war das Tor besonders? War es nur besonders, weil es ein 1-0 war oder gab es da noch eine andere Story zu?
Nee, also das Tor ist erstmal für mich besonders gewesen, weil es ein 1-0 war und okay. Also deswegen bin ich da oder ist es mit mir da quasi so durchgegangen oder mit den anderen auch, aber es ist schon auch irgendwie dieses, na, du überstehst auf der einen Seite diesen Moment und ich glaube es waren so 4-5 Minuten später, machst du selbst das 1-0 und merkst so, okay, das läuft jetzt in die richtige Richtung und ja, dann irgendwie 10 Minuten später machst du das 2-0 und dann fängst du so ein bisschen an, okay, das könnte hier heute schon passieren, weil da will ich auch nicht drum rumreden. Ich habe probiert am Anfang die ganze, ich habe immer jeden, der mich gefragt hat, habe ich gesagt, natürlich gewinnen wir das Spiel. Ich möchte mich nicht damit mit befassen, was passiert, wenn wir dieses Spiel verlieren. Habe ich ja auch letzte Woche im Podcast gesagt, dass ich, also dass das in meinem Kopf zumindest keine Option war, aber das Spiel geht los und du denkst dran, okay, Bielefeld spielt natürlich auch guten Fußball, dann kommt diese erste Chance und du denkst dir so, ach du heilige Scheiße, was passiert eigentlich, wenn diese ganze Geschichte nach hinten losgeht? Und in dem Sinne war es dann einfach, also vom Spielverlauf her so, okay, du überstehst diese Situation und machst dann relativ schnell 3 Tore und dann, ja, muss ich dir nicht erklären, was dann in so einem Fan vorgeht.
Ja, und vor allem, also wenn du 3-0 zur Pause führst, ja, wir kennen alle Geschichten, wo noch höhere Ergebnisse dann auch mal rumgedreht wurden, wo in einem Champions-League-Finale mal in der zweiten Halbzeit 3 Tore aufgeholt wurden, wo Borussia Dortmund mal ein 4-0 verspielt hat, aber, also, man ist sich dann schon recht sicher, oder? Also wenn du in der 30. Minute 3-0 führst, dann denkst du dir auch, gut, jetzt muss es schon mit dem Teufel zugehen, damit sich das Ding noch dreht.
Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich in der Halbzeit schon auch sehr, also ich habe die zweite Halbzeit deutlich lockerer geschaut als die erste.
Ja.
Und auch schon, also weil das habe ich auch, wir haben natürlich auch gut gebechert einfach über den Tag. In der ersten Halbzeit habe ich keinen einzigen Tropfen getrunken und meine Jungs auch nicht, weil das war dann schon so dieses, okay, maximal angespannt und jetzt hier irgendwie durchgehen und in der zweiten Halbzeit war das dann schon auch mehr dieses, okay, so langsam kann die Feier beginnen, so langsam kann die Party beginnen und dann kommt dieses 4-0 und das war eigentlich so der Moment, wo ich da, okay, jetzt sind wir durch. Also beim 4-0 dachte ich ehrlich, das ist es jetzt, das geben die nicht mehr her und dann Bielefeld 81. Minute 1-4, 83. Minute 2-4 und also ich habe plötzlich gar nicht mehr gesprochen. Das waren so kurz diese 5-6 Minuten, wo ich mir so dachte, das passiert jetzt nicht und die ganze Zeit redet man sich ein, alles gut, sind noch 2 Tore, sind nur noch 10 Minuten zu gehen, das passiert jetzt nicht, aber in deinem Kopf wabert da natürlich sofort rum, ey, das könnte hier historisch im negativen Sinne für deinen Verein gleich ausgehen, wenn du das jetzt noch chokst. Vor allem, wir hatten ja auch niemanden mehr wirklich auf dem Platz, ne, Stille ausgewechselt, weil alles halt so ein bisschen war, gut, wir lassen das Ding jetzt austrudeln. Und Bielefeld, das muss man ihnen lassen, die haben halt nicht aufgesteckt. Die haben auch in den letzten Minuten offensiv nach vorne gespielt und dann, glaube ich, in der 90. Minute flippert da noch irgendwie so einer durch den Strafraum. Die Szene habe ich gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Und mein Gott, da muss ein bisschen Glück haben, dass du so eine Szene überstehst. Ich hatte am Ende, um ehrlich zu sein, ich hatte schon noch mal kurz Schiss, dass es schief geht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, eigentlich, also nach dem 4-0 habe ich eigentlich schon abgeschaltet in dem Finale und habe mich der Abendentwicklung gewidmet.
Ja, gut, ist ja auch vollkommen fair und hat sich dann am Ende ja auch gelohnt. Stuttgart bringt das Ding über die Bühne, natürlich trotzdem hier nochmal einmal die größten Shoutouts überhaupt für Arminia Bielefeld, die eine Ich würde es als Fumble-Recovery betrieben haben. Also waren kurz davor, durchgereicht zu werden von der Bundesliga in die Regionalliga. Und ja. Jetzt haben sie es halt wirklich mit dieser Saison einmal wieder rausgerissen. So, du steigst auf aus der dritten Liga, du bist im DFB-Pokalfinale und aus einem im Februar noch kniert raus, so, das ist ja der Coach von Bielefeld, hatte er danach im Interview erzählt, ist halt die größte Liebe entstanden, die ein Verein für einen Trainer irgendwie empfinden kann, und er berichtet davon, dass regelmäßig Menschen zu ihm ankommen und sagen, yo, sorry für das, was damals passiert ist, für das, was wir dir an den Kopf geworfen haben, und zeigt ja auch einfach nochmal wieder, dass du durchaus auch belohnt werden kannst, wenn du an einem Trainer festhältst. Das passiert heutzutage nicht mehr. Guck dir Ende März bis, oder nee, ich glaube Ende April bis Anfang Mai an in der ersten und zweiten Liga, wo es gefühlt 15 Trainerentlassungen gab im Saisonendspurt, ja. 2, 3, 4 Spieltage vor Schluss. Schön zu sehen, dass es in Bielefeld auch anders ging und anders geklappt hat, wo sie dann jetzt auch mit dem Aufstieg und in einem DFB-Pokalfinale belohnt wurden. Von daher Shoutouts an Bielefeld, aber natürlich jetzt die wichtigste Frage: Was hast du zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens getrieben?
Ja, wir waren erstmal noch ein bisschen, also nochmal deine Shoutouts natürlich auch zu, also mitzutragen, Bielefeld, das ist, und die, nochmal, die haben eine Saison gespielt, das ist mit das Beste in den 120 Jahren, was sie natürlich hatten. Also klar, ja. Bundesliga hat Bielefeld auch schon mal gespielt, aber aufsteigen, 4 Bundesligisten rausnehmen im DFB-Pokal, ein Pokalfinale zu spielen, wo du, ey, die waren nicht so viel schlechter. Man muss ehrlich sein, ja. Der VfB hat sie 3-mal ausgekontert und einmal haben sie sich den Ball so ein bisschen selbst ins Nest gelegt. Aber das war jetzt nicht so, hier, man sieht Klassenunterschied Bundesliga gegen dritte Liga, womit ich aber auch ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Deswegen geiles Finale, und ich glaube auch die meisten Armin, oder die werden da auch eine gute Zeit gehabt haben. Natürlich ist das kacke, wenn du das Finale verlierst. Danke, dass es trotzdem so gelaufen ist. Das bedeutet mir extrem viel, aber ich wünsche denen von Herzen alles Gute. Ich bin mir eigentlich sicher, dass du in der zweiten Liga mit dem Kader auch irgendwie eine Rolle spielst, zumindest mal nicht direkt wieder absteigst. Und dann freut mich das für so einen Verein auch, weil, wie du es gesagt hast, die hatten echt Scheiße am Fuß die letzten Jahre. Man, die waren quasi in der Regionalliga, haben sich dann auch irgendwie erholt und haben damit jetzt auch so ein bisschen die jüngere Vergangenheit gekrönt. Was habe ich in den Stunden nach Abpfiff gemacht? Wir waren erstmal noch ein bisschen im Biergarten tatsächlich.
Gut.
Auch mal, es gab auch schon mal kurz diese 10 Minuten, wo wir dann einfach mal kurz auf dem Rasen saßen und das alles ein bisschen sacken lassen haben müssen. Und dann sind wir Richtung Innenstadt wieder losgezogen, Richtung Breitscheidplatz, haben uns tatsächlich erstmal was zu essen geholt, weil das auch relativ lange nicht dran war, sind dann von Späti zu Späti und haben uns dann irgendwann um 2, glaube ich, wieder mit Janni kurz geschlossen, halb zwei, die ja quasi im Olympiastadion war. Das dauert auch wieder ewig, bis du da natürlich dann wieder zusammen in der Stadt bist.
War Janni besoffen?
Nee. Also auf dem besoffenen Pegel war ich, gut, ich glaube auch in so einem Biergarten trinkst du einfach mehr als im Stadion. Aha. Da war, und ich hatte auch sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Unterstützung, was das angeht. Deswegen, also vom Pegel her war ich ein bisschen weiter vorne. Und dann haben wir ja noch so 3 Stunden auf der Uhr gehabt, bis unser Zug wieder zurück nach München gefahren ist, morgens um 5. Und die haben wir dann in so einer richtig, richtig schönen, urigen Kneipe verbracht. Und haben da ein bisschen, noch ein bisschen Bier getrunken, noch ein bisschen Karten gespielt, gewürfelt. Jetzt auch gar nicht mehr so viel Fußball bezogen. Also jetzt nicht so, dass du da dann durch die Stadt ziehst und dann irgendwie einen Fangesang nach dem anderen durchschmetterst, was mein Bruder so ein bisschen dachte. Der meinte, ja, und habt ihr dann die ganze Zeit da noch mit den Fans gefeiert? Also ja, da waren auch Fußballfans, aber es war dann eher so ein bisschen,
ja, man ist dann glücklich, beieinander zu sein.
Ja, es war eher dieses glückliche Beieinander sein, nicht mehr so dieses, okay, wir gehen jetzt steil und machen ultra viel Party. Weil das hast du ja schon quasi während dem Spiel gemacht.
Ja, und irgendwann sind die Akkus ja auch leer. Also irgendwann bist du dann ja auch froh, wenn du mal wieder sitzen kannst und dann auch ein Bier mal wieder in deinen Mund bekommst und nicht nur über deinen Kopf. So, das ist dann ja schon irgendwann auch mal was Geiles. So, deswegen kann ich schon verstehen. Und klingt doch dann nach einer sehr gelungenen Überbrückungsphase, bis du dann in den Zug gestiegen bist. Kommen dann auch gleich darüber. Aber wie viel konntest du dann im Zug noch pennen?
Oh, extrem wenig. Also quasi gar nicht. Hat mich auch überrascht, weil ich eigentlich immer jemand war, der gut im Zug gepennt hat. Aber ich, keine Ahnung, irgendwie auch, also ich habe mich hingelegt und dann dieser Moment, ich habe, glaube ich, so 20 Minuten geschlafen, bin aufgewacht und dachte, ey, geil, das waren jetzt, glaube ich, 4 Stunden und wir sind gleich in München. Und dann guckst du aufs Handy und merkst, ja gut, wir sind gerade aus Spandau rausgefahren. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, wahrscheinlich wird das jetzt nicht so viel mit dem Schlafen. Probierst dann trotzdem so ein bisschen zu dösen, aber natürlich, der Zug ist auch, gerappelt voll, also rappelvoll gewesen mit allen Leuten, die wieder zurück in Richtung Süden wollten. Was aber auch okay war. Mein Gott, so einen Sonntag schafft man dann auch irgendwie, können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber ich habe dann, ich glaube, Nacht von Sonntag auf Montag habe ich wirklich 12 Stunden durchgeschlafen.
Ja, gut, vollkommen zu Recht dann auch. Und ich meine, das macht man dann ja auch gerne. Der Schlaf fühlt sich dann auch extrem geil an. Aber ja, gerade in solchen Zugsituationen gibt es dann genau zwei Optionen. Entweder du pennst 20 Minuten und sie fühlen sich an wie 4 Stunden, oder du pennst 4 Stunden, verpasst in der Zwischenzeit deinen Halt und denkst aber, du hättest gerade nur 3 Minuten die Augen zugemacht. Also da ist es ja fast schon die bessere Option, die erstere zu wählen. Aber ja, man wünscht sich da natürlich ein bisschen Ruhe. Passt gerade ganz gut rein, weil ich heute auch meine Reise nach München gebucht habe. Da war ich nämlich auch vor genau dieser Frage. Du guckst gerade verwirrt. Ja, nächste Woche schon wieder Nations League. Also heute in einer Woche spielen wir gegen Portugal.
Ja, ich dachte gerade, ich war natürlich im Spontan-Kosmos und dachte so, hä? Was ist jetzt schon wieder München? Weil wir waren jetzt sehr, sehr häufig firmentechnisch in München. Aber ja.
Ey, und stimmt, ich ja noch häufiger quasi als du.
Ne? Also für mich ist Sommerpause, aber für dich geht es jetzt erst richtig los.
Ja gut, was heißt, es geht richtig los, also gibt nochmal eine Reise wieder und danach bin ich auch erstmal wieder für 5 Monate raus, also einerseits ist jetzt gerade, bei mir ist gerade die Phase der großen Pausen, weil dadurch, dass ich GBT Hamburg und GBT Bremen verpasse, dadurch, dass ich jetzt nach Budapest fliege morgen während GBT Bremen ist EHF Final Four in Köln, dadurch verpasse ich 2 Tourstops und zwischen München und Düsseldorf liegen dann halt knapp 2 Monate und dadurch, dass ich dann beruflich anderweitig eingeplant bin, verpasse ich dann halt die beiden Stops und für die Nationalmannschaft ist es genauso. So dadurch, dass ich, dass die nächste Länderspielmaßnahme während Timmendorf stattfindet, so ja, da bin ich dann halt raus. So da kann ich dann nicht mitfahren und dann liegen zwischen Juni und Oktober dann halt auch schon wieder 4 Monate, wo ich dann ein bisschen Pause habe. Entsprechend freue ich mich da aber auch drauf und hatte dann auch so ein bisschen geschaut, okay, gut, wann fährst du aus München zurück? Fährt ein Zug um Mitternacht? Fährt ein Zug um 3.30 Uhr, fährt ein Zug um 5.30 Uhr. So, der um Mitternacht ist der günstigste, der um 3.30 Uhr ist bezahlbar und der um 5.30 Uhr ist wirklich eine pure Frechheit, wo du dann schon wieder 120 Euro dafür bezahlst. Welchen hattest du gewählt?
Na, auf jeden Fall nicht den teuren. Also 0 Uhr wird halt, also wird das nicht knapp mit aus dem Stadion kommen und dann auch den Zug erwischen? Oder ist das realistisch?
Ja, ich sage sogar, das wäre realistisch. Also 21 Uhr ist Anpfiff, dann bist du ja meistens so 22:45, 22:50, 22:55.
Ja, aber klar, trotzdem. Also kann nur. In München ist es auch ein weiter Weg. Nimm den 3-Uhr-Zug. Nimm den 3 Uhr. Das ist die einzig richtige Variante.
Ja, genau. Also für die habe ich mich dann auch entschieden. Der Mitternachtszug, der hat mich schon ein bisschen angelächelt, weil der hat 20,99 gekostet und da dachte ich, ja, das wäre schon schmackofatzig, damit dann zurückzufahren. Aber ja, mein Gott, 3.30 Uhr, da zahlst du dann deine 35, 36 Euro. Auch sehr, sehr erträglich, damit dann wieder zurückzufahren. Und ich habe halt die Hoffnung, dass noch irgendwas offen ist. Aber es ist München und es ist die Nacht von einem Sonntag auf einen Montag. Also ich würde schon gerne irgendwo dann drin sitzen und dann noch ein Bierchen trinken nach hoffentlich einem Nations League-Sieg. Ja, aber wer weiß, vielleicht komme ich da übrigens auch noch auf dich zurück, weil sollten wir das Halbfinale verlieren, geht's ja nach Stuttgart. Und
dann, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Also, weil der Sonntag, das wird ja das Finale sein. Also du rechnest auch fest mit dem Finale einfach schon mal.
Ja, natürlich. Also, ja, wir spielen gegen Portugal. Portugal ist jetzt auch keine Laufkundschaft und Portugal hat auch schon andere Länder geschlagen. Aber sind wir mal ehrlich, Portugal, ich habe nur gute Erinnerungen, wenn Deutschland gegen Portugal gespielt hat. Das ging nicht einmal in die Hose.
Beschreis nicht, aber ja, ist so ein Wunschgegner von Deutschland auf jeden Fall. Ich kann mich eigentlich auch nur an gute Matchups erinnern, auch gegen CR7, man. Deutschland hat eine sehr, sehr gute Quote gegen CR7.
Also die deutschen Teams in der Champions League nicht zwingend.
Ja gut, die nicht, aber...
Hatte ich letztens auch gesehen, das ist jetzt gerade gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, CR7 hat die meisten Tore überhaupt gegen Manuel Neuer geschossen. So, er hat mehr Tore gegen Manuel Neuer geschossen als jeder andere Spieler auf diesem Planeten und das, obwohl er nie Bundesliga gespielt hat. Naja, aber so viel dann dazu, kleiner Exkurs. Für dich ging es dann Sonntag aber weiter in Richtung DVV-Länderspiel und das war, glaube ich, schon auch eine große Sache, oder?
Ja, also deswegen, ich habe es ja auf Instagram, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ja so ein bisschen, ich glaube, die Bilder gepostet, so mit der Unterschrift von wegen, also zwei Kreuze auf der Bucketlist gemacht, weil, also genau so war's. Also einmal einen Titel mit deinem Verein gewinnen ist, steht extrem weit oben, aber dann, wie gesagt, kommst du halt einen Tag später in diese ausverkaufte Münchner Halle und darfst das erste Mal bei einem Länderspiel, Deutschland, nicht nur Deutschland gegen irgendjemand dahergelaufene, sondern Deutschland gegen Italien, arbeiten und Interviews führen. Und das ist für mich auch immer noch nichts Selbstverständliches. Ich bin eh jemand, der diese ganzen Sachen auch rund um Spontan, und das sage ich auch immer wieder, ich nehme davon nichts als selbstverständlich an, sondern das ist auch gerade in unserem Alter als noch extrem junge, in diesem Sportbusiness arbeitende Menschen, ist das einfach ein krasses Privileg. Das habe ich am Sonntag auch wieder gemerkt, aber habe es auch einfach versucht, so gut es geht zu genießen, weil da mache ich auch keinen Hehl draus, habe es auch im Vlog erzählt. Ich war also einfach extrem müde, ich war auch ein bisschen mit Kopfweh ausgestattet und ich bereue es trotzdem nicht. Ich hatte auch am Sonntag, glaube ich, noch eine gute Zeit und ja, also das Länderspiel war, wie gesagt, wenn ihr es nicht gesehen habt, und es haben zum Glück einige gesehen, hat mich auch echt gefreut, dass es so gut angenommen worden ist und hoffe, dass wir das vielleicht auch doch das ein oder andere Mal häufiger machen dürfen. Es war episch und es ist auch schon nochmal anders wie jetzt so ein Volleyball-Bundesliga-Spiel, was auch natürlich cool ist, aber so. Also 6.500, 7.000 Leute mal abseits von diesem DVV-Pokalfinale ein Länderspiel so zu sehen, das ist schon, war extrem besonders.
Aber 6.500 Leute im Stream dann bei uns?
Im Stream waren es, glaube ich, sogar 8.000. Also in der Halle. Für mich war dann auch die Halle mit 7.000 Leuten voll ist, das für Volleyballverhältnisse ist das einfach nicht normal, weißt du, wie ich meine? Und dann ja, auch einfach nochmal so die Italiener natürlich, da waren jetzt so die ganz, ganz großen Namen wie Gianelli waren jetzt nicht dabei, aber auch...
Ah, den habe ich auch vermisst.
das weiß ich, dass ich da bei dir wahrscheinlich keine offenen Türen einrenne. Aber es war einfach, es war ein geiles Spiel, mein Gott. Am Ende 3-2, es war gute Stimmung. Ich hab, also, und dann, ja, keine Ahnung, du guckst dann so immer ein bisschen wieder rum und denkst dir so, okay, was gestern warst du in Berlin, hast mit dem VfB den Pokal gewonnen, heute bist du in München und machst dir ein Länderspiel und also es ist einfach ein krasses Privileg gewesen, dieses Wochenende.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Traumwochenende. Wen hattest du alles vor der Flinte? Wen hast du dir geschnappt?
Jonas Kaminski, als Erster natürlich zu nennen. Die German Beach Tour Legende Jonas Kaminski.
Hast du das Interview mit AU eröffnet?
Ich hätte ihn eigentlich mal nach seinem Währungskurs, wie viele Kaminskis er denn nächste Woche, ist er in Hamburg auch wieder dabei, wie viele Kaminskis er wert ist. Ich habe nach dem Spiel mit Lukas Maase, Erik Röhrs, Erika, der auch vor einem Jahr noch in der Volleyball-Bundesliga war und mit dem ich da dann relativ häufig zu tun hatte, den habe ich jetzt auch ein Jahr nicht gesehen.
Der hat mir mal in Berlin meinen Arsch versohlt.
Der Erik Röhrs ist das. DVV-Präsident Markus Diekmann ist schon auch immer wieder, wo ich so sage, okay, dass der sich auch, gehst du hin, das war relativ spontan und kurzfristig, weil ich auch ehrlich gesagt gedacht habe, dass das Ding nach 3 Sätzen durch ist und dann musste der ja immer nochmal einen Interviewpartner besorgen und ihn dann kurz in einer Auszeit angesprochen, ey Markus, kurz 2 Minuten gleich Zeit, und er so, natürlich, können wir machen. Das finde ich auch nicht selbstverständlich, dass wir aber trotzdem beim Volleyball noch auf diesem Niveau sind, wo man einfach auch so Leuten mit einfach, die einfach in einem extrem hohen Amt sind, dass die sich dafür nicht zu schade sind. Und dann vorm Spiel noch natürlich mit Bob Ranner kurz gequatscht, 1-2 Fans auch interviewt. Also extrem runder Nachmittag gewesen, hat Spaß gemacht.
Ja, sehr geil. Also wir haben da ja wenig von mitbekommen. Ich hatte halt nur zwischendrin mal einmal gesehen, dass ihr dann live seid, weil ich war ja auch bei der Icon League da unterwegs und da hatten wir eine ganz gute Zeit. Und parallel dann einmal kurz geguckt, wie viele Leute da bei Spontan im Stream waren. Und da hatte ich, ich glaube, 4.800 gesehen, hatte aber überhaupt nicht auf die Zeit geguckt, wann das gewesen ist. Aber also 8.000 Leute gleichzeitig, das ist schon... Das darf man sich halt auch echt nie irgendwie kleinreden, ne?
Nein.
Ich glaube... Das ist in der Allgemeinheit immer noch nicht angekommen, wie viel tatsächlich 8.000 Menschen gleichzeitig sind. So, wenn du mal im Radio, im Fernsehen wirkliche Live-Zahlen hättest, die dir wirklich anzeigen, wie viele Leute da gucken. Und ich rede jetzt nicht von 20 Uhr Tagesschau, ich rede jetzt nicht von Deutschland spielt ein WM-Viertelfinale gegen Spanien, sondern... Ich rede dann da mal von Rosamunde Pilcher um 18:45 und ich rede da dann auch mal über Nischensportarten, die vielleicht halt auf Dreisat laufen. So, ja. Und dann versuch mal so 8.500 Menschen zu kriegen. Das ist geisteskrank.
Nee, und auch da wieder, das ist eine super privilegierte Situation, wo also Alex ja auch schon immer irgendwie richtig sagt, das haben wir uns erarbeitet auch über die letzten Jahre, dass jetzt so viele Menschen Volleyball gucken. Aber ich habe das ja auch schon im Zusammenhang mit der German Beach Show gesagt, als ich da jetzt die Zahlen der ersten beiden Düsseldorf-Wochenenden gesehen habe, die ja auch, also fernab von Gut und Böse sind. Auch da reden wir über 8, 9, 10.000, die gleichzeitig im Stream sind. Und das ist mit, das ist, Na, das ist Mainstream auch mittlerweile. Wir reden auf Twitch dann von das ist keine Bubble mehr, sondern das sind Mainstream-Zahlen. Das sind Zahlen, die extrem große Streamer, wenn die sich irgendwie abends vor PC setzen und die Kamera anmachen, dann gucken da auch so viele zu. Und das sind also mittlerweile absolute A-Lister. Und deswegen, ist einfach eine Bestätigung, aber auch einfach ein extrem geiles Gefühl. Und jetzt nicht irgendwie so, weil, ja gut, ich stehe da vor der Kamera und mir gucken 8000 Menschen zu. Das ist mir tatsächlich... Früher fand ich das cool bei der Beachliga. Das hat Dirk ja auch immer wieder erzählt. Das ist mir mittlerweile egal. Das ist einfach so dieses Ding so von wegen, ey... Es checken einfach 8.000 oder 9.000 oder 10.000 Menschen, was hier gerade für ein geiles Sportevent passiert. Weißt du, das ist so bei mir im Hintergrund, denke ich mir so, ey, ist einfach cool, dass gerade sich 10.000 Menschen aktiv dafür Zeit nehmen, dieses Event zu gucken. Und das macht einen extrem glücklich.
Ja, nö, glaube ich auch. Also das ist ja schon auch einfach eine wirklich coole Experience. Und dahingehend Glückwunsch, dass du da auch mit dabei sein durftest, weil auch du hast dir das verdient und das durch gute Arbeit in den letzten Jahren. Von daher natürlich auch mal GGs an dich, dass du das sehr gut gemeistert hast.
Und lass uns jetzt mal bitte nicht so tun, weil wenn wir jetzt einmal noch über dieses Spontan-Wochenende reden werden, du warst bei der bis dato größten Twitch-Produktion, die wir, glaube ich, jemals hatten, mit dem Icon League-Finale in Berlin.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es nicht einschätzen, ob es größer war als letztes Jahr, Icon League.
Oder Finale, zumindest wahrscheinlich genauso groß.
Ja, die Icon League ist da halt unser Partner jetzt auch schon über die letzten Jahre gewesen. Und wir, oder was heißt über die letzten Jahre? Übers letzte Jahr. Also da haben wir ja die Icon League produziert. Und du warst letztes Jahr beim Icon League Finale mit dabei. Ich habe es dann dieses Jahr zeitlich auch mal einrichten können. Und dahingehend war es einfach ein richtig, richtig cooles Event. So, da siehst du dann halt plötzlich auch einfach mal einen Marcello. So, dann läuft da halt ein Marcello verrückt, mit ein. Ja. Oder dann ist da Sido auf der Bühne.
Ja.
Größer als das wird es halt nicht. So, größer als das wird es nicht. Natürlich ist dann immer noch für einen persönlich, in welcher Position man da unterwegs ist. Aber das hat auch am Wochenende extrem viel Spaß gemacht. Ich war da wieder in meiner Producer-Bauchbindenrolle und hatte da einfach wirklich die lustigste Zeit überhaupt. Und alleine das war schon wirklich gut. Weil, keine Ahnung, in den Bauchbinden... Mir wird da ja eine Freiheit gegeben, 180.000 Menschen zu bespaßen, wie die sonst kaum einer auf diesem Event genießt. Und dann wird da einmal Marcello eingeblendet und dann tippe ich Daniel neben mir an. Daniel, gib mir nochmal den Marcello. Ich hatte da gerade einen Gehirnfurz, kommt Marcello, schreibe ich dann dahin. The Weeknd hat früher auch mal Fußball gespielt. Und da freut man sich dann einfach selbst extrem drüber. Du hast letztes Jahr sehr von der Afterparty geschwärmt.
Das ist auch meine Frage gewesen. Erzähl mir von der Aftershow-Party. Die hat dich enttäuscht.
Sie hat mich wirklich enttäuscht. Also das muss ich echt sagen. War nicht so big, nicht so wie du es versprochen hattest. Oder wie, nicht versprochen, aber wie du davon letztes Jahr berichtet hattest. War halt einfach... Die A-Lister, die dann da auch rumgelaufen sind, die hatten ihren separaten Bereich und haben sich halt einen Scheiß um den Rest geschert. Verstehe ich auch, aber war halt dann trotzdem für den Vibe der Party extrem schade. Aber mein Gott, war dann trotzdem ganz witzig. Vor allem war es für mich ganz witzig, weil ich ehemalige Spoh-Kollegen wieder getroffen habe. Also ich habe an der Sporthochschule studiert. Und das macht ja auch Sinn, dass da Sporthochschüler rumlaufen, weil es ist ein Sportevent, was das ganze Jahr über in Düsseldorf stattfindet. Aus der Sporthochschule ist es dann auch nicht weit. Macht schon Sinn, dass man da ein, zwei Leute wieder trifft. Aber ja, ansonsten, das Beste an der Afterparty war, als wir auf unser Taxi gewartet haben. Und das muss ich gerade einmal ausführen, weil es ist wirklich so schade, dass keine Kamera das eingefangen hat. Wir stehen da und warten auf unser Taxi. Und ein extremst besoffener junger Mann möchte sich an einem Baustellenschild vorbei winden, stolpert und landet im Flachkörper in einer 50 cm tiefen Pfütze. Und der hatte wirklich den beschissensten Tag seines Lebens. Ich natürlich sofort ihn gefragt, ey, yo, alles okay bei dir? Aber diese Bilder, die wirst du deinen Lebtag nicht mehr los. Wie dieser Mann in seiner weißen Jacke, in seiner weißen Stoffjacke, in eine 50 cm tiefe Pfütze flach reinfällt und danach sich wirklich klassisch 3 Liter Wasser aus dem Gesicht wischt und dann, alles gut, dann natürlich zum nächsten Taxi hingeht und fragt, ob er ihn mitnehmen kann. Der Taxifahrer guckt ihn an, nee, Bro, auf gar keinen Fall. Und jetzt imagine mal, der Typ wäre genauso wie du unterwegs gewesen und hätte sich halt um 5 einen Zug gebucht, wäre dann so lange bei der Icon League Party gewesen, um danach in den Zug zu steigen. Also in der Haut willst du in dem Moment nicht stecken.
Hoffentlich hat er so viel gesoffen, dass er sich am Morgen nicht mehr dran erinnert hat.
Ich glaube, das ist halt so ein klassischer Moment, wo du wirklich einfach in dem Moment stocknüchtern wirst. Also du wirst
ja,
wirklich
natürlich. Also der wird
komplett,
sich,
ja.
Der wird sich natürlich dran erinnern, dass er da einmal Richtung, vor allem auch, also wie kannst du denn über einen Bauzaun stolpern? Ich probiere das gerade bildlich vorzustellen.
Ich habe es gerade dann schon verkürzt, aber das war hier so ein Pöller, wie die auch auf der Autobahn stehen, wenn da die Fahrbahn verengt
ich dachte,
wird.
Also so eine Pylone quasi mehr. Mit so einem Blinklicht
ja,
oben drauf.
War so ein Aufsteller, der unten auf so einem dicken Beton
steht.
Ja,
ich weiß, was du meinst.
Und
ich dachte nämlich, weil so ein Bauzaun ist ja 1,40 Meter hoch. Da stolperst du ja nicht drüber.
Ich habe Baustellenschild gesagt, aber es war so ein Aufsteller. Also es war so ein Aufsteller, der da halt eine Baustelle begrenzen sollte und er hat versucht, sich zwischen Straße und Aufsteller da irgendwie durchzumogeln, ist da hängen geblieben und also wirklich, es war ein Bild für die Götter, weil das wäre so ein Insta-Reel gewesen, was instant in der Rotation landet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel du im Fail-Insta-Algorithmus drin bist, aber bei mir ist aktuell viel so ein Schlittschuhläufer, der dann versuchen will zu bremsen und dann mit 170 Sachen vor eine Bande knallt. Und den sehe ich so zweimal täglich.
Okay.
So einer wäre es gewesen. Also wirklich so einer wäre es gewesen. Aber ja, leider wollte das Schicksal es so, dass keine Kamera drauf war. Liebe Grüße an den Bruder, falls er das hier hört. Es war extrem witzig, aber er hat auch mehrfach versichert, dass es ihm gut ging. So, und nur darum geht es am Ende.
Na, immerhin. Und er hat ja euch dann immer einen schönen Moment geliefert.
Ja.
Mit Blick auf die Zeit, lass uns einmal noch kurz über Relegation sprechen.
Sehr
bevor
gerne.
Bevor du um 19 Uhr weiter musst, weil, also tatsächlich hat mich, ich glaube, wir haben sogar kurz drüber geschrieben, wir haben beide relativ wenig geguckt von der Relegation.
Es war am Ende halt auch Heidenheim gegen Elversberg.
Es war am Ende auch Heidenheim gegen Elversberg und deswegen, also habe ich das Hinspiel sogar fast noch ein bisschen mehr geguckt und muss sagen, es war besser, als man erwartet hat. Also ich fand, also rein spannungstechnisch, wenn dein Team da jetzt nicht unterwegs war, konnte man sich diese Relegation sehr, sehr gut geben. Weil, also ich sag nochmal, Hut ab an Elversberg, ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Man weiß ja schon irgendwie so ein bisschen, ja okay, alle haben drüber gesprochen. Boah, die spielen richtig guten Fußball in der zweiten Liga, aber ist dann eben auch in Anführungszeichen nur Liga 2 gewesen. Das, was ich jetzt von denen gesehen habe in diesen zwei Relegationsspielen, sage ich eigentlich schon, die sind spielerisch besser gewesen als Heidenheim. Aber davon kannst du dir am Ende nichts kaufen, wenn Cienza dir den in der 95. Minute reindrückt. Und dann auch wieder, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Wolffuß in diesem 95. Moment, das ist einfach goated. Der weiß schon genau, was er macht. Und das war natürlich, also für alle diejenigen, die es mit Heidenheim gehalten haben, muss das ja auch ein wahnsinniger Moment gewesen sein.
Ja, absolut, absolut. Also ich habe genau 10 Minuten von der Relegation gesehen und bereue es nicht. Waren die letzten 10 Minuten des Spiels vom Rückspiel. Hinspiel hatte ich nur das Ergebnis gesehen und ja, muss ich dann auch sagen, hat mich trotz 4 Tore so wenig abgeholt, dass ich mir nicht mal die Highlights angeguckt habe. Und dann im Rückspiel kam ich dann ja auch erstmal wieder von einer kleinen Reise. Ach stimmt, ich habe Donnerstag ja auch noch was gemacht. Ich war ja letzte Woche noch kurz in Kiel und bin dann aus Kiel nach Berlin, aus Berlin dann wieder nach Düsseldorf. Und dann habe ich Montagabend mit Jona verbracht und dann meinte er dann irgendwann so, yo, ey, hast du Bock irgendwas zu gucken? Ich so, oh, warte, 22.11 Uhr, Relegation müsste eigentlich noch laufen. Warte kurz, ich gucke kurz, ob es noch spannend ist. 1-1, jo, ist spannend, komm, wir gucken rein. Und dann wirklich siehst du halt erstmal, dass Elversberg Heidenheim spielerisch komplett auseinander nimmt, beziehungsweise
ja,
erstmal siehst du einen LKW-Parkplatz. Erstmal siehst du halt wirklich.
Also genau, nochmal, lass bitte einmal über dieses Stadion sprechen. Ja, ich weiß, dass da eigentlich eine Tribüne steht, die da jetzt gerade einmal abgerissen worden ist und jetzt quasi für die nächste Saison wieder neu aufgebaut wird, aber. Also meine Fresse hat mir das Kreisliga-Vibes gegeben. Vor allem also natürlich, du filmst dann da auch drauf, wo ich mir dann aber auch denke, mein Gott, kann doch nicht so schwer sein, da irgendwie einen Kamerateam hinzustellen.
Ja, ist
und
so.
Dann film halt auf eine volle Tribüne, weil so sah das schon sehr abgeranzt aus.
Ja, und mein Gott, man hat natürlich von Stimmung mitbekommen und man hat immer mal wieder dann aus einer anderen Kameraperspektive gesehen, okay, da steht schon ein Stadion und die sind jetzt nicht einfach zu einem Loch gegangen, was frei war und haben da 11 Jungs hingeschickt. So, es ist schon ein Fußballstadion, es geht hier schon um die Relegation, aber ja, das war schon ein wirklich unwürdiger Anblick, vor allem für ein sehr würdiges Spiel. Also es war ja spielerisch wirklich stark. Elversberg kombiniert da wie Pep Guardiola Barcelona Prime. Da frage ich mich dann aber, woran es scheitert, dass sie diese letzten Meter nicht überwunden kriegen. Weil die hatten ja schon ihre Chancen, haben die dann aber einfach nicht reingemacht. Und wie es dann der Fußballgott so will, kassierst du das Ding dann halt in der 95. im einzigen Moment, wo Heidenheim dieses Tiki-Taka-Spiel dann mal kopieren will und das dann auch gelingt, also brutaler One-Touch-Fußball, dann geht Cienza da auf der linken Schiene runter, tunnelt noch seinen Gegenspieler und strahlt den Ball ins kurze Eck, also wirklich eine überragende Situation, 94, ja. 48 standen auf der Uhr, 5 Minuten waren angezeigt, aber der Schiri gönnt. Der Schiri gönnt noch diesen einen langen Ball.
Ich dachte wirklich, diesen einen Freistoß, ja. Und ich dachte mir, ja. Okay, komm, mach dich unsterblich, ja. schick uns doch noch in Richtung Verlängerung und er haut das Ding in Richtung Jericho.
Das ist wirklich so respektlos auch.
Ja, also respektlos. Wirklich, dem neutralen Fußballzuschauer ist das einfach respektlos gegenüber.
Ja, absolut, absolut. Also ihr müsst euch dann vorstellen, der Schiri gönnt noch den langen Ball, den gönnt er auch noch 3-mal. Also es hätte schon 3 Situationen gegeben, wo, wenn der Schiri abgepfiffen hätte, so, man sich nicht hätte beschweren können. Aber er gönnt diesen Moment und dann gibt es noch Freistoß. Rechtes Strafraumeck, quasi Toni Kroos-Position 2018 gegen Schweden, gespiegelt. Und der Bruder fühlt sich auch wie Toni Kroos und denkt, jetzt, der kann den da Roberto Carlos-esk ins Eck zwirbeln und dann ballert der den 20 Meter am Tor vorbei. Keeper war natürlich auch mit vorne und wie gerne hätte ich diesen Keeper-Kopfball erlebt, alleine für diesen Augenblick, alleine für dieses Luftanhalten, und Jona hat wirklich nichts mit Fußball zu tun, ne? Und der war im Bann, also der ist wirklich in den Bann gezogen worden. Ja, aber leider hat der Freistoßschütze uns dieses Momentes beraubt. Trotzdem kann man da nur seinen Hut ziehen und muss man echt sagen, es war eine geile Relegation. Also auch wenn 100%. Da Heidenheim gegen Elversberg draufstand, war es wirklich eine geile Relegation und hätte uns fast einen Hockdini-Moment beschert. Und auf der anderen Seite hat auch gezeigt, dass diese Relegation attraktiv sein kann. Also natürlich steht dann jetzt am Ende das 15. Mal, dass der Bundesligist durchgehend von den 18 Relegationen.
Ist aber diesmal für mich was anderes. Es ist diesmal,
ja, weil ich
natürlich
auch.
Hörst du das die ganze Zeit wieder und schafft die Relegation ab und nein, ich finde, ich bin weiterhin Befürworter von dieser Relegation. Ich finde, in der 18er Liga ist das vertretbar, dass du 2 direkt runterschickst und den drittletzten dann quasi Relegation spielen lässt. Und ja, wenn du jetzt mal, alle kommen immer mit dem Beispiel, der HSV hat dann gegen den Vizemeister der nächsten Saison gespielt. Ja, dieses Ding gegen den VfB war ein One-in-a-Million-Ding. Und jetzt, du guckst dir diese beiden Spiele an und guckst drauf und sagst, ja, wahrscheinlich war Elversberg das bessere Team. Und dann würden viele mitgehen.
Ja, und es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass sie durchkommen. Also das Spiel hätte 100%, 1:1 in die andere Richtung gehen können. Und für sowas finde ich es okay. Also ich bin nach wie vor ein sehr großer Befürworter des englischen Modells, so, wo du
apropos das englische Modell,
hast.
Weil du gerade Hockdini, ich muss einmal kurz reingehen, weil du Hockdini-Moment, ja. Hast du es mitbekommen? Sunderland? Die hatten ihren ganz eigenen Hockdini-Moment. 95. Minute Aufstiegsspiel im Wembley und er macht das 2:1 und die steigen auf in die Premier League. Meine Fresse, ja. Muss ich das gut anfühlen.
Ja, richest game in Football habe ich da nur drüber gesehen, weil es da, glaube ich, irgendwie um ein Gesamtetat von 260 Millionen Euro geht und das ist ja schon wirklich,
ja.
Das ist absurd, aber ja, ist schon wirklich mega. Aber nö, dieses Jahr war mal wirklich wieder ein Bewerbungsschreiben für die Relegation, auch wenn es tatsächlich, sportlich vielleicht nicht die beiden attraktivsten Teams waren und sich wieder der Bundesligist durchgesetzt hat. Das war schon was Feines. Du hast es gerade schon angesprochen, ich habe um 19 Uhr den nächsten Termin, deswegen müssen wir es dann hier beenden. Es ist eine kürzere Episode geworden, aber dafür sind wir wenigstens im wöchentlichen Rhythmus.
Gerade sagen, beschwert euch nicht. Wir haben, und die wichtigsten Sachen haben wir auch abgeräumt. Also mein Gott, also nächste Woche so dann wieder ausführlicher mit anderen Sportarten. Was willst du über Monaco reden? Langweilig gewesen.
Ja,
Verstappen hat irgendwie gesagt, ist wie Mario Kart fahren, habe ich aufgeschnappt.
Ja, da wäre von mir auch höchstens ein Rant bekommen. Also streich diese Scheiße aus dem Rennkalender. Ich habe keinen Bock auf Monaco. Hast du das Qualifying gesehen, dann hast du das Rennergebnis gesehen. Und wirklich einfach nur Kacke. So, und das Schlimme ist ja, es ist in der Saisonphase, wo die Formel 1 gerade richtig Spaß macht. Aber naja, lassen wir das und belassen es dabei für heute. Bei viel guter Laune im Podcast ist ja auch mal was Schönes. Und damit erholt euch gut. Bis nächste Woche.